Ja, guten Morgen. Ich hoffe, es liegt nicht an mir, dass es rauscht, aber es geht bestimmt auch bald wieder weg. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Jesus, du bist der, der uns einen Sonntag schenkt. Einen Tag, an dem Ausgleich zu vielem anderen da ist. Und du machst uns das Versprechen, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen da sind, bist du genauso anwesend. Und wir leben davon, dass du da bist, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst, dass du ermutigst, dass du tröstest, dass du Richtung gibst, was du auch immer vorhast. Ich bitte dich darum, dass du es tust, dass du dich zeigst als der, der da ist und wird. Amen. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch, vielleicht aus dem Internet, vielleicht aber auch manchmal aus der Tageszeitung. Hier solche Bilder, wo man vergleicht, wie Dinge vorher waren und wie sie danach sind. Und meistens geht es ja um einen möglichst riesigen Unterschied. Einer, der das durchaus auch hier hin und wieder mal vor der Nase hat, ist potenziell hier der, der in der Zunft des Friseurwesens arbeitet. Hier von before zu after, ja, was davor war. Hier so kurz vor Reinhold-Messner-Effekt, hier Reinhold-Messner, hier Bergsteiger, Riese, Mähne, riesiger Bart. Man muss manchmal was zum Essen hinhalten, um zu wissen, wo vorne oder wohin der ist. Macht einen riesigen Unterschied unter Umständen. Weiteres Beispiel. Jemand, der hier sich ein Hobby angelacht hat, zu zeichnen begonnen hat. Im Alter von 24, so mal, wie man es auf der linken Seite sieht, ein bisschen schwerer erkennbar. Und dann hier 2 Jahre später, man kennt einen dezenten Unterschied. Ja? Da ist jemand vom Anfänger zunehmend zum Könner oder zur Könnerin geworden. Und mit ein drittes Vorher-Nachher-Bild, das auch ordentlichen Unterschied zeigt, ist hier ja ganz nah am Herzen manches Schwaben das Thema Wohnen in einer potenziell eigenen Immobilie. Was für ein Unterschied, was für ein riesiger Aufwand da drinstecken muss, von fast baufällig zu so mal hier neu glänzendes Schmuckstück. Die Unterschiede sind riesengroß. Und in allen drei Fällen, wurscht egal, ob Mords die Frisur, eine neu gelernte Fähigkeit oder der Umbau vom alten Haus, der Punkt ist ja immer, wie gut ist, dass es anders geworden ist. Also man sieht einen positiven Fortschritt. Da hat sich was getan. Da sieht jetzt jemand richtig gut aus. So gut, dass ich mich fast schon gefragt habe, war das überhaupt der gleiche Kerl? Oder dass man sieht, hey, ich habe mich in ein Hobby investiert und eine Begabung ist irgendwie noch mal deutlicher da oder ein Können ist gewachsen. Oder zu sehen hier das ganze Engagement, die ganze Mühe, das ganze Geld, das man hinein investiert hat in den Bau. Das hat sich gelohnt. Der neue Zustand ist besser. Zum Glück ist nicht mehr so, wie es vorher war. Es ist was Gutes passiert. Der Unterschied ist mächtig und es ist eine Dankbarkeit, eine Freude da. Mit Soma, Vorher-Nachher-Bild geht es heute weiter in dieser Predigtreihe unter dem Titel: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Unsere Identität, wer wir durch Jesus sind. Und da geht es einfach darum zu sehen, wer sind wir durch Jesus? Was für einen Unterschied macht das Ganze? Und der Abschnitt heute, der kommt aus einem Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde in der heutigen Türkei schreibt, an Christen in Ephesus. Und ihnen schreibt er Folgendes: Du kannst, wenn du magst, entweder in deiner eigenen Bibel oder hier vorne an der PowerPoint mitlesen. Epheser 2, der Vers 1 bis 10, schreibt er ihnen Folgendes: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Weil alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind. Wir sind alle eben, Zeit, die überwältigen aus seine Gnade, seine Güte für uns durch Jesus Christus. Noch einmal. Ist an? Passt das für euch? Wunderbar. Gut. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was Paulus macht, ist, dass er dir wie so ein riesiges Vorher-Nachher-Bild vor die Nase hält. Ein Vorher-Bild und nachher Bild, das nochmal deutlich drastischer ist im Unterschied als die doch sehr deutlichen Unterschiede, die du vorher schon gesehen hast, hier so im Einstieg in diesen Bildern. Wir gucken erstmal auf dieses Vorherbild, um Klarheit zu bekommen. Das sind nochmal die Verse 1 bis 3, wo er das in Ephesern und wo er das dir und mir eben so deutlich sagt, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das ist das durchaus erschreckende Vorherbild, das Paulus dir und mir vor die Nase hält. Das sagt er den Christen in Ephesus. Und es ist super, super unmissverständlich, dass er sagt, wer ihr früher wart, wie unsere Identität war, bevor wir Jesus kennengelernt haben, bevor er uns gefunden hat. Und das, was er sagt, man kann schon sagen, diese alte Identität, das, wer ihr früher wart, das war schrecklich. Es war wahnsinnig schrecklich. Er sagt, ihr wart geistlich tot, also komplett von Gott getrennt. Er sagt, so übersetzt es, was ist hier zwischendrin in Vers 3, dann so sagt, wir waren der Macht des Teufels und der Sünde ausgeliefert. Nochmal, er beschreibt es ziemlich deutlich, wir waren von unseren Begierden unserer eigenen Natur eben hier geleitet und taten das, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Also sagt hier, in dem, wie ihr vom Denken und vom Tun unterwegs war, ihr seid in was gefangen gewesen und da nicht rausgekommen. Ihr wart voll und ganz da drin und hattet keine Chance, aus dieser Art zu denken und aus dieser Art zu handeln rauszukommen. Das war so tief in euch drin. Und so kann er sagen, so tickt die Welt um euch rum. Wenn du erlebst, dass du Christ bist, in der Schule, in der Uni, im Betrieb, im Verein irgendwo aneckt, hat es grundlegend damit zu tun, dass die Welt um dich herum anders tickt. Natürlich kann ich mich als Christ auch ziemlich dumm benehmen und eck dadurch nochmal deutlich mehr an, auch das gibt's, ja. Aber so dieser grundlegende Unterschied, sagt er, der ist einfach da. Ihr wart früher so und es ist kein Wunder, dass ihr heute aneckt, weil ihr das nicht mehr seid.
Das ist die Zusammenfassung. So kurz, wer wart ihr ohne Jesus? Wir waren geistlich tot und damit von Gott getrennt, sagt er. Wir waren der Macht des Teufels und der Sünde ausgeliefert. Das hat sich gezeigt an der Art, wie wir gedacht haben, was wir getan haben. Und das ist wahrscheinlich das Dritte und das vielleicht gefühlt Wildeste, das er sagen kann. Ihr wart effektiv Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Kannst du das so stehen lassen oder annehmen? Es reicht ja schon, um mal wahnsinnig deutlich zu erschrecken, wenn man das so gesagt bekommt. Sagt, du warst so, ich war so, wir waren so. Es hat die Kraft, bis in die Knochen hinein zu erschrecken. Und es kann sein, da wo du vielleicht als Erwachsener Jesus kennengelernt hast, lässt sich das für dich vielleicht noch mehr nachvollziehen, weil du den Wechsel bewusster erlebt hast. Aber gesagt zu bekommen, du warst, wir waren Kinder des Zorns, das ist richtig hart. Dass der vermeintlich, klischeemäßig gesprochen, der liebe Gott so mit einem ins Gericht geht, so mit einem umgeht, einen so sieht, das passt nicht irgendwie so in die klassische Erwartung. Und vielleicht ist die Frage da, ja, ist es wirklich so schlimm? War oder bin ich wirklich so schlecht? Und, das ist jetzt die unverblümt formulierte Variante davon, was ist das für ein beschissenes Menschenbild, das ihr Christen habt? Ich habe doch gelernt hier, vielleicht wenn du einen pädagogischen Hintergrund hast, hier so, der Mensch ist von Grund auf gut. So kriegt man das irgendwo mit über Jean-Jacques Rousseau. Ja, der sagt hier, der Mensch ist von Grund auf gut. Und jetzt kommst du, kommt ihr mir daher mit sowas Negativem. Das wäre eine mögliche Reaktion heute Morgen, zu sagen, dass man das so negativ sehen darf. Warum überhaupt? Und dem begegnet ihr vielleicht, naja, indirekt hier durch die Predigt jetzt heute ein Mann, der zu einer Zeit gelebt hat, da hat man noch keine Bilder mit dem Smartphone gemacht, bei dem hat es damals noch keine Selfies gegeben, nur so Kupferschnitte. Hier Anselm von Canterbury, nicht Amsel, ja, nicht der Vogel, sondern Anselm von Canterbury, der sagt, weißt du nicht, wie schwer die Sünde wiegt? Er sagt dir und mir, Martin, du hast vielleicht gar keine so sonderliche Vorstellung, wie wild diese Kraft der Sünde ist. Und manchmal braucht so ein alter Kerl, der Ewigkeiten schon längst tot ist, der einem das nochmal sagt, hast du überhaupt einen Plan davon, wie wild diese Kraft der Sünde ist? Hast du eine Ahnung davon, wie stark und wie nachhaltig sie deine und meine Identität geprägt hat und es auch immer noch versucht? Dass du vielleicht heute Morgen daran aneckst oder erschrickst, das ist super, super verständlich. Es ist sogar sinnvoll. Das ist das Vorherbild, das dazugehört. Und genauso hängt Paulus das Nachherbild dran. Weil das nicht das Einzige ist. Es ist Teil der Realität, aber es ist nicht das Einzige. Nochmal die Verse 4 bis 10, wo er sagen kann, ausgehend von diesem Vorherbild kann er sagen, durch Gottes Erbarmen, das ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Nochmal, ja, die Epheser müssen es mehrmals hören. Ich glaube, mir schadet es auch nicht, vielleicht dir auch nicht, ja, zu sagen, nochmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat ein klares Bild von diesem davor. Und die Frage ist dann, was macht Gott damit? Sagt er halt, alles Murks, Gerücht, zack, leerer Tisch, ich fange komplett neu an. Nee, sondern es beginnt mit dem, dass es heißt, Gott hat Erbarmen. Erbarmen ist ein merkwürdiges Wort. Effektiv heißt es so viel wie, Gott sieht uns. Er sieht hin, er fühlt mit und er hilft. Das ist Erbarmen, dass Gott dich und mich sieht, dass er mit uns mitfühlt und dass er hilft und alles tut. Und so zieht Paulus uns dieses Vorher-Nachher-Bild auf. Vers 5, wir waren tot in unseren Sünden, aber Gott hat uns durch Jesus lebendig gemacht. Wir waren geistig tot, aber Gott hat uns mit Jesus auferweckt. Wir haben die ewige Trennung von Gott verdient, aber Gott sagt, ich gebe dir durch Jesus jetzt schon das Recht, bei mir im Himmel zu Hause zu haben. Vers 10, wir waren gefangen in der Sünde, wir waren komplett unfähig, anders zu leben, aber wir bekommen gesagt, wir sind durch Jesus neu gemacht. Wir sind sein Werk, heißt es. Das Wort, das dahinter steht, bedeutet eigentlich Meisterwerk. Ein, zwei von euch haben einen Handwerksberuf, ja, haben was Gescheites gelernt, wird mein Vater sagen, der selber Schreiner ist. Und ich bin das schwarze Schaf in der Handwerkerdynastie, das wisst ihr ja teilweise. Aber wenn jemand sein Handwerk beherrscht, nicht nur die sprichwörtliche 10.000 Stunden da drin hat, sondern noch viel mehr, der macht Dinge oder die macht Dinge, wo du denkst, wie geht es? Schon mal einen Könner irgendwo erlebt, in einem Fach, das du spannend findest? Dass du den Eindruck hast, hier so wie jemand hier mal geschwind mit einer schnellen Handbewegung ein Brezel legt? Oder wie jemand ans Auto hingeht und den Eindruck hast, der braucht nicht hier das Gerät, um den Fehler auszulesen, sondern das Auto verrät ihm flüstern schon, wo es liegt? Oder dass jemand in einem Bereich, den du großartig findest, unglaublich eine Kapazität ist, zu der du aufguckst, vielleicht innerlich oder vielleicht auch wirklich reales Poster von dieser Person zu Hause hängen hast. Jemand, der das unglaublich etwas gut kann. Und Paulus sagt, wir als Menschen, die Gottes Gnade erlebt haben, wir sind wie das Werk, wie die Arbeit von einem unglaublichen Könner. Klassisches Meisterwerk, wenn du schon mal hier Italien hier warst, Toskana, Florenz, steht hier diese im Museum, in einem der Museen, diese riesige Statue von David, von Michelangelo, heißt der Kerl, glaube ich. Ist immer so dieses gefährliche Halbwissen, aber vielleicht kennst du es. Riesige Statue, über die dieser Kerl über Jahre hin gebrütet und gearbeitet hat. Und denkst, wow, was kriegt jemand aus so einem riesigen Glotzstein raus? Und Paulus sagt dir und mir, vergiss mal kurz zu Michelangelo. Verglichen zu dem, was ich aus dir gemacht habe, ist Michelangelo ein blutiger Anfänger. Du bist mein Meisterwerk. Ich habe dein Leben so auf den Kopf gestellt. Du hast meine Gnade erlebt und du bist nicht mehr der du warst. Wie kommt Gott auf sowas? Auf jeden Fall nicht, weil wir es verdient hätten. Man bekommt es mindestens zweimal gesagt, dass es aus Gnade ist. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid, sagt er in Vers 5. Und in Vers 8 genauso, nochmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Und ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt euch nicht selber zum Meisterwerk gemacht, sondern ihr seid es geworden. Paulus ist nicht nur jemand, der wahnsinnig viel Theologie durch die Lande haut mit seinen Briefen, sondern es hängt auch immer mit seiner Geschichte zusammen, mit dem, wer er war und wer er durch Jesus geworden ist. Und sein Vorher- und Nachher-Bild, das ist wahnsinnig drastisch, dass er selber erlebt hat, wer er früher war und wie Gottes Gnade ihn gefunden hat. Und um das zu verdeutlichen, das lässt sich an einem Bild zeigen aus dem Jahr 20, genau, aus Christus. Kommen wir nochmal drauf. Da sind wir mittendrin. Das ist ein Bild aus 2015. Libyen. Am Meer knien 21 koptische Christen, die von der Terrorgruppe Islamischer Staat gefangen genommen worden sind. Ganz einfache, normale Leute, Handwerker, Bauarbeiter. Und so hier wirklich öffentlichkeitswirksam für die ganze Welt zu sehen, wurde es aufgenommen. Sie am Meer, hinter ihnen jeweils eine vermummte Person mit einem Messer in der Hand. Und die Aufforderung an diese Christen war, schwör Jesus ab und bekenn dich zum Islam. Das ist diese Szene, die sich da abgespielt hat. Öffentlichkeitswirksam aufgenommen vorm Meer. Und diese Geschichte endet an diesem Tag damit, dass 21 koptisch-christliche Bauarbeiter sich weigern, ihren Glauben an Jesus herzugeben. Und das Ganze mit ihrem Leben bezahlen. Siehst du, in dem Bild oben in der Reihe hier der eigentlich schwarz gekleideten Männer, den einen hier so in Olivgrün und Flecktarn, er ist derjenige, der Leiter dieses Kommandos ist. Jetzt könnte man sich fragen, was verdient er? Was verdient jemand, der so ein Kommando anführt? Das Ding mit Paulus und der Grund, warum ich dir dieses Bild vor die Nase halte, das vielleicht sehr unerträglich ist, der Kerl in Olivgrün und Flecktarn, das ist Paulus. In Apostelgeschichte 9, da beginnt es da damit, dass es heißt, Saulus, so war sein Name hier eben früher, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. So war der. Er schnaubte Mord oder Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Und einige Verse später in Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie Jesus ihn findet. Kannst du das vorstellen, dass Jesus so einen Kerl findet und zu ihm sagt, dem will ich begegnen und der soll meine Gnade erleben. So einer. Dass Gott sagt, diesem Kerl will ich begegnen, der soll meine Gnade finden. Dass er durch Jesus ein neues Leben, eine neue Identität und eine neue Aufgabe bekommt. Wirklich, so war Paulus drauf. Das ist dieses Bild, das sehr drastisch ist, aber das es durchaus auf den Punkt bringt, wer er war. Und Paulus weiß um sein Vorher und im ersten Korintherbrief sagt er den Christen im heutigen Griechenland, dass er aus Gnade das ist, aus Gottes Gnade das ist, was er ist. Dieser Kerl, der früher so mit Christen umgegangen ist, der dieses Ansinnen hatte, der genau das wollte, den begegnet Jesus vor der Stadt Damaskus. Und er kommt an den Punkt zu realisieren, das, was ich geworden bin, was aus mir geworden ist, wer ich war und was aus mir geworden ist, das ist absolut Gottes Gnade. Ich habe das nicht verdient. Ich bin durch Jesus jemand anderes geworden. Ich war geistlich tot, ich war der Kraft des Teufels ausgeliefert, der Zorn Gottes, der lag auf mir, aber durch Gottes Gnade bin ich gerettet worden. Das ist so ein Unterschied, was ihn macht. Der Autor Wilfried Block, der sagt, dass Gottes Gnade ist die größte identitätsschaffende Kraft, die es gibt. Paulus wird sagen, Amen dazu. Aus Gnade bin ich das, wer ich bin. Bin ich das geworden. Und vielleicht siehst du heute hier und denkst dir, was ist das für ein Vergleich? Ich war und bin kein IS-Terrorist, der Gläubige enthauptet. Das ist gut so. Ja. Ist es wirklich so drastisch? Ist es wirklich für mich so drastisch? Oder vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich merke das manchmal gar nicht, dass da so ein riesiger Unterschied sein soll. Oder es ist einfach das Staunen drüber, dass es so ist. Zu sehen, hey, ich bin in Jesus aus Gnade gerettet. Was macht das für einen Unterschied am Montag? Ich bin sehr, sehr froh darum, dass wir das immer wieder von Paulus vor die Nase gehalten kriegen, wer wir durch Jesus sind, nämlich Menschen, die aus Gnade gerettet sind. Und manche von euch, die kommen vielleicht aus einer Lebensgeschichte raus, haben ihre Identität aus einer Lebensgeschichte raus, die sehr, sehr stark auch davon geprägt war, von Sätzen wie, als Christ musst du und als Christ kannst du auf gar keinen Fall. Und je nachdem, wie deine Geschichte verlief, ist es vielleicht so, dass das Widerstand erzeugt hat und du phasenweise vielleicht gedacht hast, wisst ihr was, das ganze Jesus-Ding, ihr könnt mich. Oder dass du es irgendwo auf dich genommen hast, diese Anforderungen, die da waren, und einen riesigen Druck erlebt hast. Wenn das deine Geschichte ist, dann brauchst du keinen Anselm von Canterbury, der dir sagt, weißt du, wie schwer die Sünde wiegt, weil du das selber nur zu genug, also gut genug weißt. Dass Gott mich wirklich liebt, dass der mit mir was anfangen kann, dass er zu mir sagen kann, mit dir will ich wirklich Geschichte schreiben, zu dir will ich gehören, ich habe alles dafür getan. Das ist vielleicht manchmal ganz schön schwierig, weil dann innerlich vielleicht doch so der Schubs da ist, ja, aber müsste ich nicht doch dies, jenes tun, damit er mich wirklich, wirklich, wirklich liebt. Und genauso hält er dir das vor die Nase und sagt, nee, nochmal, es ist Gottes Gnade. Huch, der Vers ist gar nicht mehr drauf. Es ist Gottes Gnade. Vers 8 wurde so wiederholt. Und weil er das kann, mache ich es einfach auch, dass er dir das so deutlich vor die Nase hält. Vers 8 und Vers 9. Nochmal, aus Gnade seid ihr errettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, es ist Gottes Geschenk. Das zu sehen, wo kommst du mit deiner Lebensgeschichte her? Wo kommst du mit deiner Glaubensgeschichte her? Die man ja irgendwie bewusst oder unbewusst dabei hat und die wiederum sich irgendwo auswirkt. In den Dingen, die dir wertvoll sind, wie du dich selber siehst und vielleicht auch einen wahnsinnigen Druck verspürst, um gut zu sein, vor Gott gut zu sein, vor Menschen gut zu sein. Es kann sein, dass Gott mit dir deutlich mehr Gnade hat, als du mit dir selber. Und das vor Augen zu haben und sich das so sagen zu lassen. Ich habe das bei Leuten erlebt, die Ü60 sind und wo plötzlich hier so, ha, ich war eigentlich schon mein Leben lang Teil von Gemeinde, aber irgendwie plötzlich jetzt mit Ü60 geht dieses Staunen über Gnade auf, das vorher noch nie so da war. Vielleicht ist das ein Teil davon. Dieses Sehen, hey, wie gnädig Gott ist, wie er mich beschenkt, was das für meine Lebensgeschichte bedeutet, wie ich da damit auch mit meiner Persönlichkeit umgehen kann, mit dem, was ich nicht gut kann, mit dem, was ich denke, ich müsste es gut können, damit Gott mich vielleicht sinnvoll gebrauchen kann, damit ich zufrieden mit mir selber sein darf, damit ich dankbar durch dieses Leben gehen kann. Es könnte sein, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung könnte auch sein, dass du sagst, dass die Frage immer wieder da ist, brauche ich Gnade wirklich so arg? Weil wie gesagt, so gehe ich mal schwer davon aus, du bist kein IS-Terrorist, der in Libyen hier am Strand solche fernsehtaugliche Aktionen schiebt. Aber braucht man es wirklich? Und warum dieses ganze Trara mit dem Kreuz? Warum dieses riesige Aufsehen darum? Warum soll Gott überhaupt einen Anspruch an mich und mein Leben haben? Ich kann die Zusagen annehmen, aber dass er einen Anspruch an mich hat, das ist vielleicht eher wild. Es kann sein, dass so ein Gedanke immer wieder da ist. Ich erlebe das bei einer ganzen Reihe von Leuten, die potenziell, ich sage jetzt einfach mal, um die Marke hier irgendwo mal künstlich zu ziehen, von 40 abwärts. Vielleicht ist es auch drüber noch, aber auch deutlich abwärts, die immer wieder diese Frage haben, warum überhaupt? Warum soll Gott irgendwelche Ansprüche an mich haben? Der gleiche Paulus, der den Ephesern schreibt, ihr seid aus Gnade errettet, der schreibt einen Brief an Titus, der auf der griechischen Insel Kreta sitzt. Und er sagt ihnen, sagt ein Titus, und das ist auch die Botschaft, die ihr den Kretern weitergeben soll, dass die Gnade erzieht. Dass Gott euch alles gegeben hat, dass ihr ihm gehört, dass er wirklich alles gegeben hat und dass ihr ihm gehört. Und diese Gnade, die euch gefunden hat, dass die euer Leben prägt und dass Gott durchaus einen Anspruch auf dich und auf mich hat. Vielleicht ist das der herausforderndere Teil. Vielleicht ist der Vers 10 nochmal hier so dieses, was von diesem Meisterwerk die Rede ist. Denn was wir sind, ist Gottes Werk, ist Gottes Meisterwerk. Er hat uns in Christus Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. Durch Christus bist du, oder in Christus bist du aus Gnade gerettet. Das ist so dieser Punkt, der sich durch den heutigen Morgen durchzieht. Und er trifft dich vielleicht an super, super unterschiedlichen Stellen. Vielleicht ist ein Punkt, an dem du über Gnade staunst, dass Gott dich da gefunden hat, wo du warst. Vielleicht hast du ein sehr, 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 sehr konkretes Vorher-Nachher-Bild in deiner Geschichte. Oder es ist einfach das Staunen drüber, wer er ist und was er tut. Vielleicht auch das Staunen drüber, dass es eine Gnade war, dass er dir das eine oder das andere in deiner Geschichte erspart hat, weil du ihn von kleinen auf schon gekannt hast. Vielleicht ist für dich dieser innere Kampf gegen die Gesetzlichkeit. Ich müsste doch, damit Gott mich wirklich mag. Ich muss doch, damit er mich gut findet. Ich muss doch, damit er mich wirklich liebt. Man ist vielleicht dran, dir diese Verse 8 und 9 vor Augen zu halten und dir das von Gott sagen zu lassen. Du konntest gar nichts tun. Du bist in der Kategorie Paulus zu Hause, der sagen kann, das, was ich bin, das bin ich durch Gnade. Und die hört nicht auf. Oder ist es der Kampf es ist ja alles irgendwie relativ. Vielleicht ist auch das heute. Vielleicht ist dann dieses Sehen, hey, Gott hat einen Anspruch auf uns. Gnade prägt, Gnade formt, Gnade erzieht vielleicht sogar. Was es auch immer ist. Ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, in der Stille darauf zu reagieren und mit ihm über das zu reden, was dich hier aus den letzten Minuten, aus der letzten halben Stunde gerade bewegt. Und ich bete dann zum Schluss. Jesus, dieses Vorher-Nachher-Bild so vor Augen bekommen zu müssen, vielleicht auch, ist nicht ohne Herausforderung. Und du weißt, in welchen Momenten das dazu führt, irgendwie auch wahnsinnig zusammenzuzucken. Das zu hören, Kinder des Zorns zu sein. Und gleichzeitig zu sehen, wer du, Jesus, bist und dass du alles gibst und dass deine Gnade uns an unterschiedlichsten Orten sucht und gefunden hat. Und dass das, was wir sein dürfen, ein Geschenk ist, dass wir uns nicht irgendwie leistungsorientiert irgendwie zugänglich machen können, sondern dass es einfach Gnade ist. Dass du bei dem Vorher nicht stehen geblieben bist, sondern uns dort, wo wir waren, jeweils gefunden hast, gesucht und gefunden hast und mit uns diesen Weg gehen willst. Und du weißt um die, die mit der Gnade hadern, die dieses Leistungsdenken irgendwo so fest und hart im Nacken haben. Und ich bitte dich darum, dass du diese Last aus ihrem Leben rausnimmst und Gnade riesig groß werden lässt und dieses Staunen über deine erstaunliche Gnade. Und du weißt um die, die dich suchen, wo das irgendwie alles ganz komisch vielleicht wirkt. Du weißt um die, die sich damit schwer tun hier, dass du einen guten, gesunden Anspruch auf uns hast und deine Gnade uns prägt und formt. Bitte ich darum, dass du dich zeigst als der Gute, der alles gegeben hat, der uns vielleicht manchmal zu einem gesunden Erschrecken über das Vergangene führt, aber gleichzeitig dort nicht stehen lässt, sondern mitnimmt in dieses Staunen darüber, dass wir aus Gnade dein Meisterwerk sind und dass du alles hineingelegt hast an Kraft, an Liebe, an Leben. So kommen wir zu dir, Jesus. Und ich bitte dich um dieses Geschenk, dass die Wahrheit, die Wirklichkeit, dass wir aus Gnade gerettet sind, aus Gnade angenommen sind, dass die vielleicht auch noch ganz viele Jahre Christ sein, immer wieder neu im Herz Platz findet. Und wir das nicht nur auch, aber nicht nur mit unserem Kopf wahrnehmen, uns genauso mit unserem Herz tun können und uns daran freuen, wer du für uns bist. Amen.